Ein großes Glaubensfest für Asiens katholische Jugend. Am Mittwoch beginnt der Asiatische Jugendtag, der erstmals in Indonesien stattfindet, einem Land, das auf religiösem Gebiet eine teils besorgniserregende Entwicklung nimmt. Schon seit Sonntag kommen zur Vorbereitung in verschiedenen Städten Indonesiens die Teilnehmer zusammen, um das Jugendtreffen einzuläuten. Am 2. August geht es dann in der Stadt Yogyakarta in der Erzdiözese Semarang auf der indonesischen Hauptinsel Java los. Bis zum 6. August kommen junge Katholiken aus 21 asiatischen Staaten zusammen, um ihr großes gemeinsames Glaubensfest zu feiern. Das Motto des diesjährigen Treffens lautet: Freudvolle asiatische Jugend, das Evangelium im multikulturellen Asien leben. Dem Treffen und seinem Motto kommt mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in dem Land eine besondere Bedeutung zu. Radikales islamistisches Gedankengut, das dem Pluralismus feindlich gegenübersteht, bahnt sich zunehmend seinen Weg in einer Gesellschaft, deren demokratische und pluralistische Grundsätze verfassungsgemäß verankert sind, basierend auf Prinzipien, die unter dem Namen der Pancasila bekannt sind. Valeria Martano ist die Indonesien-Beauftragte der Gemeinschaft Sant'Egidio, die enge Kontakte in das asiatische Land unterhält. Unser Korrespondent vor Ort, Stefano Leschinski, hat sie gebeten, uns das Umfeld des Treffens zu erläutern. Die Situation ist sehr heikel und zweifelsohne großen Entwicklungen unterworfen, die ein wenig zittern lassen. Denn Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land weltweit. Es hat immer diese demokratische, pluralistische Tradition beibehalten, die auf der Ideologie der Pancasila basiert. Diese erkennt die Einheit des Landes in der Vielfalt der religiösen Traditionen und fördert die soziale Gerechtigkeit. Dennoch ist diese Situation auf eine harte Probe gestellt durch einen Moment der Spannungen, die annehmen lassen, dass radikale Strömungen aufbegehren. Die zwei größten islamischen Organisationen des Landes versucht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, sich diesen Entwicklungen entgegenzustemmen, erklärt Martano. Auch die Regierung habe das Problem erkannt und eine spezielle Taskforce zum Schutz der Pancasila gegründet. Diese müsse erst noch mit Leben gefüllt werden, gibt die Indonesien-Spezialistin zu bedenken. Doch es sei bemerkenswert, dass man bei der Bekämpfung des islamischen Radikalismus vor allem auf die Zivilgesellschaft setze. Gleichzeitig wurden spezielle Gesetze erlassen, die einige besonders extremistische Organisationen aus dem Verkehr gezogen haben. Es ist ein extrem heikler und auch gefährlicher Moment, denn im kommenden Jahr werden Wahlen stattfinden und es ist klar, dass diese radikalen Strömungen dabei das Beste für sich herausholen wollen. Umso wichtiger der asiatische Jugendtag, der Jugendliche aus der gesamten asiatischen Welt zum Austausch zusammenbringt. Denn schon durch die geografische, relative Abgeschiedenheit der Inselgruppe sehen sich die jungen Menschen gewissen Kommunikationsschwierigkeiten gegenüber. Und nun hingegen dieses Zusammenströmen von vielen jungen Menschen, es sind etwa 3000 aus den verschiedenen asiatischen Ländern, das wird mit viel Enthusiasmus erwartet. Und das habe ich auch in unseren Gemeinschaften erlebt. Wir haben beispielsweise eine Jugendbewegung für den Frieden, an der auch junge Muslime teilnehmen. Und das wird auch innerhalb des asiatischen Jugendtages Raum finden. Die Bedeutung Indonesiens für die Entwicklung der gesamten Region sei enorm, betont Martano. Insbesondere die Prinzipien von Demokratie und Pluralismus dürften nicht zur Diskussion gestellt werden, so ihr Appell. Hier sprechen wir von einer riesenhaften Inselgruppe mit einer Bevölkerung von 250 Millionen Menschen und in großem wirtschaftlichem Aufschwung, in der tatsächlich das Zusammenleben eine große Entwicklung für das Land möglich gemacht hat. Diese Fähigkeit zu verlieren, wäre besorgniserregend für die gesamte Region, auch mit Blick auf das, was auf den Philippinen und in Malaysia geschieht.
Ein wichtiges gemeinsames Anliegen der Länder im asiatischen Raum, der Kampf gegen islamistischen Terror. Doch nicht nur Terroristen sollen die harte Hand der Regierungen zu spüren bekommen, außergewöhnlich brutale Maßnahmen werden immer öfter auch bei der Kriminalitätsbekämpfung angewandt, in der Regel zu Lasten der elementarsten Menschenrechte. Eine viel diskutierte Maßnahme in diesem Zusammenhang war die Einführung des Drogenkrieges durch den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Beunruhigend, nun hat auch Indonesiens Präsident Joko Widodo Drogenhändler zum Abschuss freigegeben. Einen Zusammenhang sieht der Indonesien-Experte Alex Flohr im Gespräch mit Radio Vatikan. Seine NGO Indonesia Watch beobachtet seit Jahren kritisch die Entwicklungen im Land.
Das Ganze weist hin auf eine verstärkte Zusammenarbeit der Philippinen und Indonesien und möglicherweise auch Malaysias im Kampf gegen den Terror. Und es kann eben auch sein, dass im Rahmen dieser Harmonisierung der außenpolitischen Beziehungen zu den beiden Nachbarländern eben auch jetzt Jokowi das Gefühl hat, er muss da auch im Drogenkrieg eine Harmonisierung durchführen.
Denn Terror, das beweisen Studien immer wieder, kennt keine Grenzen. Erst vor kurzem hatte IPEC, eine in Jakarta ansässige internationale Organisation mit Schwerpunkt in der Terrorismusforschung, eine Studie rausgegeben, die nahelegt, dass bei den momentanen terroristischen Aktivitäten auf Mindanao in den Philippinen indonesische Kämpfer beteiligt sind, die den Terror als Rückkehrer dann auch wieder nach Indonesien tragen könnten, gibt Flohr zu bedenken. Er stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, was hinter der Ausrufung des Drogenkrieges in Indonesien steckt.
Wir hatten ansatzweise diese Diskussion bereits vor 2 Jahren, als der damals neue Präsident Jokowi Todesstrafen hat vollziehen lassen gegen Drogendealer, gegen Drogenkuriere. Damals haben wir schon festgestellt, in Indonesien wird das wahrgenommen als eine harte Maßnahme, wird größtenteils von der Bevölkerung begrüßt und ein Präsident kann sich damit einfach profilieren, dass er klare Kante zeigt und hart durchgreifen kann. Das war damals kurz nach seiner Wahl vonnöten, um sich einfach als neuer Präsident einen Namen zu machen. Und die Frage ist eben jetzt, warum hat er es 2017 plötzlich wieder nötig, eben den starken Mann zu markieren, nachdem es eigentlich jetzt im letzten Jahr ein bisschen ruhiger geworden war.
In Zusammenhang mit dieser Maßnahme könnte eventuell auch das Verbot der islamistischen Vereinigung Hizbut Tahrir stehen, glaubt Flohr. Vor knapp 2 Wochen hatte Präsident Widodo bekannt gegeben, dass die islamistisch inspirierte Organisation aufgelöst werden solle. Schon seit Monaten war über ein solches Verbot diskutiert worden.
Andererseits fürchte ich, dass es genau um ein Ausbalancieren dieses HTI-Verbots geht, dass er eben damit zeigen will, es stehen jetzt nicht bloß Muslime und Islamisten auf dem Kieker, sondern er fährt jetzt auch eben gegen andere Gruppen, in dem Fall eben gegen Drogendealer, der eine härtere Gangart. Also im Prinzip eine Art Besänftigung des islamischen Lagers sein soll, das sich teilweise eben nicht besonders glücklich über das HTI-Verbot geäußert hat, aus gutem Grunde. Aber was mir am Herzen liegt, ist eben, dass die Erschießung von Flüchtigen ist einfach eindeutig verboten und es ist im Prinzip der Aufruf für illegale Hinrichtungen ohne jegliche Untersuchung, ohne jegliches Rechtsverfahren und das ist ein Unding und das können weder Christen noch Muslime noch irgendwelche anderen Menschen, denen die Menschenrechte am Herzen liegen, dulden.